Das ist das leere Grab. Und wenn wir die Geschichten aus den Evangelien lesen, und Pfarrer Findheisen hat vorhin schon aus Johannes 20 den ersten Teil des Predigtextes von heute gelesen, aber der geht noch weiter. Sie sind ja nicht unbewaffnet aus dem Haus gegangen, sie haben alle ihre Bibeln mitgebracht, sei denn, sie gehören zu den erlesenen Menschen, die das Neue Testament auswendig können, dann dürfen sie zu Hause lassen. Sonst sind sie heute hier verloren, wenn sie, denn ich habe einen Predigtext bekommen, zugewiesen bekommen, gehorsam wie ich bin, werde ich den natürlich behandeln, der 18 Verse hat. Und wenn Sie den nicht auswendig können, dann werden Sie gleich in Schwierigkeiten geraten, wenn ich daran entlang gehe. Wir sprechen heute über eine Geschichte, die nicht mehr die unsere ist. Denn das, was hier berichtet wird von den Augenzeugen, den Frauen und den Männern am Grab von Jesus, die ihn trafen, das ist eine unüberholbare Geschichte, die wir, Gott sei Dank, nicht noch einmal leben müssen. Im Neuen Testament, Paulus sagt im Epheserbrief, dass unser Glaube steht auf dem Grund, auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Das heißt, die Apostel, das ist die Generation, die als einzige Generation derer, die an Jesus glauben, nicht nur auf die Seite des Glaubens gehören, sondern auch unüberholbar auf die Seite der Offenbarung. Sie sind die Augenzeugen. Sie haben den lebendigen Jesus auf der Erde begleitet. Sie haben sein Leiden und Sterben gesehen und sie haben ihn, das leere Grab gesehen und den Auferstandenen mit leiblichen Augen gesehen und sind die Zeugen geworden. Und diese Zeugenberichte, die wir in den Evangelien haben, sind die Grundlage, dass er so gestorben und auferstanden ist. Das bezeugen die Augenzeugen. Das ist Grund, Fundament der Apostel. Und wir studieren das und wir fragen, ob unsere Suche jetzt nach Jesus Sinn hat. Ich sollte nach dem, was wir gehört haben, sagen, ich erkläre Ihnen jetzt, warum das keine isolierte Einzelgeschichte ist, was Peter Siemens uns erzählt hat, sondern dass es für uns alle, ganz egal, wo wir in den Abschnitten unseres Lebens stehen, es Grund gibt, diesen Jesus zu suchen, neu zu suchen mit ihm, eine Vergewisserung zu erleben durch ihn. Warum das so ist und warum das nicht eine private, persönliche, religiöse Meinung ist, die Peter Siemens uns hier vorgetragen hat, sondern dass das Grund hat für alle Menschen, ganz egal wie nah und wie fern sie heute Jesus sind. Darum lesen wir diese Geschichte. Ich will 3 Punkte erläutern, ein paar Minuten, die ich habe. Bin ich mal gespannt, wie das werden wird. Ich sehe schon, manche haben nur die Hände gefaltet. Und sie wissen, dass sie jetzt ein Problem kriegen. Ich bitte Sie, hören Sie umso intensiver zu. Denn bei der Bibel muss man sorgfältig hinschauen. In diesen Dokumenten spricht alles im Detail. Und der einzige Feind, die einzige Untergrabung dessen, dass man zu was kommen kann im Leben, ist die Oberflächlichkeit, die Gedankenlosigkeit. Und deshalb bin ich zutiefst betrübt zu sehen, wie viele Christen heute die Bibel nicht lesen und nicht wissen wirklich, was Grund des Lebens und des Glaubens ist. Ich will 3 Dinge anstreichen kurz. Wir wollen zuerst reden über das österliche Hin- und Hergerenne. Das ist so typisch für uns, das österliche Hin- und Hergerenne. Dann muss ich mit Ihnen zweitens sprechen über die Osterfundsachen, da kommen wir der Sache schon näher. Und dann müssen wir über die Osterbegegnungen reden. Und da kommt eine Menge drin vor und ich gehe einfach diese Geschichte jetzt mit Ihnen durch, damit Sie mit reinkommen. Das österliche Hin- und Hergerenne. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war. Das heißt, es war vor 6 Uhr morgens, mindestens weit vor 6 Uhr morgens. Ja, neulich las ich von einer Gemeinde, die hat Gottesdienste für Ausgeschlafene angeboten. Ich weiß nicht, die begann, als wenn meine Frau und ich, wir sind oft in Berlin spazieren gehen, auf Prenzlauer Berg, in der Kastanienallee, Castingallee nennen die das. Da gibt es ein Café am anderen und wir haben uns die Augen gerieben, ob das ein Druckfehler ist. An jedem Café steht Frühstück bis 17 Uhr. Naja, bei den Studenten war das früher auch so. Warum steht ein Student um 6 Uhr auf? Weil Aldi um 6:30 zumacht. So geht das in Berlin und das ist ein Gottesdienst für Ausgeschlafene, war hier irgendwie nicht. Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab. Warum? Und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Sie war übrigens nicht alleine. Im nächsten Satz kommt sie nämlich und sagt, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Johannes konzentriert sich in seinem Bericht auf Maria Magdalena, während wir aus den anderen Evangelien ja wissen, dass andere Frauen dabei waren. Auch in diesem Bericht wird von wir geredet. Also sie kommt dahin. Warum rennt sie dahin? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Da kann man nicht sehen, Taschenlampen gibt es nicht. Was soll man auf dem Friedhof morgens vor Tau und Tag in der Dunkelheit? Es gibt keinen Grund, es gibt nur einen sinnlosen, beißenden Schmerz, der nicht mehr schlafen lässt und nicht ruhen lässt und der treibt sie. Nein, kein Gottesdienst für Ausgeschlafene. Diese gemütliche Religion für übersättigte, blasierte Zeitgenossen. Sondern hier treibt die Verzweiflung und der Schmerz zum sinnlosen Tun, wenn schon nichts mehr ändern an der Wirklichkeit, denn da sein, wo die Reste dessen sind, der unsere Hoffnung war. Und sie kommt und sieht, als sie dort gesehen hat, das Grab ist leer, rennt sie zurück, erst mal das Hin- und Hergerenne. Rennt sie den Weg wieder zurück zu Petrus. Petrus war die Bezugsfigur im ganzen Kreis. Petrus weckt den Johannes und die machen ihr morgendliches Jogging ein bisschen schneller als üblich. Ostern fängt mit einem Wettlauf an und Petrus war ein bisschen früher da als Johannes. Aber dafür war er ein bisschen oberflächlicher. Es wird berichtet, er kommt hin, das haben wir gehört, nicht? Liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, also über Johannes berichtet das ja und redet von sich in so einer umschreibenden Weise, das tut er häufiger. Daran erkennt man, dass Johannes hier selber berichtet. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Also Johannes ist zuerst da. Schaut hinein, sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen. Aber das Schweißtuch, also das schön gefaltet, das Leinentuch offensichtlich. Und das Schweißtuch, das um den Kopf war, nochmal extra zusammengebunden, daneben liegen. An einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Der Johannes kommt dann auch rein. Und von ihm heißt es, er glaubte. Achten Sie drauf, ich komme gleich drauf nochmal zurück. Das heißt, sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er auferstehen sollte von den Toten. Da gingen die Jünger wieder heim. Es geht also wieder zurück. Also der Weg ist schon mehrmals gegangen. Die Maria und die Frauen von zu Hause, von ihrem Quartier zum Grab, dann zurück, um den Petrus zu holen. Der Petrus rennt mit dem Johannes zum Grab. Sie sehen, was da ist und dann gehen sie wieder nach Hause. Warum? Frühstücken vermutlich waren Männer oder wieder ins Bett, war zu früh. Also sie laufen auf jeden Fall wieder zurück. Maria bleibt in ihrem Schmerz hängen, heißt es da. Maria aber stand draußen vor dem Grab, Vers 11 geht jetzt weiter, und weinte. Sie ging nicht zurück mit den beiden. Warum? Wir wissen es nicht. Hatte sie was begriffen? Was hatte sie begriffen? Im Schmerz bleibt sie hängen einfach vor dem Grab. Sie weint. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten, zu anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte, wo sie ihn hingelegt hatten. Und sie sprachen zu ihr, die beiden Engel, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie meint, er sei der Gärtner. Und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Frauen sind stark, ne? Die traute sich zu, die Leiche zu schleppen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater.
Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala, geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt.
Sie ist im Schmerz hängen geblieben am Grab. Als sie Jesus trifft, schickt er sie los. Es geht weiter mit den Wegen. Mit dem Hin- und Hergerenne am Ostermorgen. Ich habe vergessen mitzuzählen, wie oft die jetzt unterwegs waren. Maria zum Grab, zurück zum Petrus, Petrus und Johannes. Und Maria muss ja auch wieder mitgekommen sein, denn nachher ist sie ja auch wieder am Grab. Also die rennen alle wieder zum Grab zurück und Johannes und Petrus zurück ins Bett und zum Frühstücken. Wer weiß, was die gemacht haben. Maria bleibt da, trifft Jesus und dann schickt er sie. Das Vor ist ein suchendes Hin- und Hergerenne, wo man sich nur richtig keinen Reim drauf machen kann. Aber der letzte Weg, das ist die kleine Mission. Noch nicht die große Mission. Es ist die kleine Mission. Geh zu meinen Brüdern, sag ihnen, dass ich vor ihnen hergehen werde. Verkündige ihnen die Botschaft, dass du im Auferstandenen begegnet bist. Österliches Hin- und Hergerenne. Also das ist insofern, das darf auch heute schon mal parallel sein. Dass auf der Suche nach Jesus es ein geradezu zappeliges Hin- und Hergerenne gibt. Und dass man keine Zusammenhänge versteht. Und dass man noch lange keinen Durchblick hat, aber alles sich irgendwie zurechtrüttelt und es gibt ein Ziel. Jetzt müssen wir über die Osterfundsachen sprechen. Was finden die? Das Erste, was Maria am Grab findet, ist, sie findet den Stein. Das ist ungewöhnlich. Sie kommt also im Dunkeln und sie sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Der ist weggerollt und liegt daneben. War völlig unnötig, denn wie Jesus nachher bewiesen hat, konnte er durch verschlossene Türen gehen. Das heißt, zur Realisierung der Auferweckung, Auferstehung, war es nicht nötig, erstmal einen Stein zur Seite zu rollen, damit Jesus rauskam. Warum war der Stein zur Seite gerollt? Das war eine Demonstration. Damit wurde deutlich, das Loch ist offen. Das Gefängnis des Todes ist endgültig geöffnet. Und da liegt der Beweis, der Stein hat keinen Platz mehr vor dem Grab. Das leere Grab mit dem weggerollten Stein ist ein äußerer Beweis dafür. Es geht um Wirklichkeit. Und das ist das Erste, was uns innerlich klar werden muss an diesem Bericht. Die ganze Weltgeschichte ist bis heute voller Religion. Und wer religiös ist, der fantasiert und dichtet sich seine frommen Geschichten zusammen, so schön und rührend sie sein mögen. Und deshalb ist überhaupt kein Ende bis heute. Heute nennt man das Spiritualität und alle reden natürlich irgendwie von Auferstehung und wenn es nur die Tulpen und die Bluten sind, die aus dem Schnee rausgucken. Auch irgendwie doch ein bewegendes Bild. Das heißt aber alles nur übertragen, alles geistig, alles nicht wirklich. Alles irgendwie nur in Gedanken und in Gefühlen, aber nicht wirklich. In einer Welt der Tische und Bänke löst sich das dann alles auf, sodass dann harte Leute kommen, Richard Dawkins, Naturwissenschaftler, und sagt, es gibt nur die Wirklichkeit, die wir naturwissenschaftlich messen können. Alles andere ist Betrug und Schmand. Das hat man nach 2000 Jahren Geschichten von Firlefanz, Erzählungen und Gefühlen und lauter Gesumps, da sagen uns die Atheisten, was die Wirklichkeit ist. Aber in der Bibel ist von Anfang an so. Da wird von der Wirklichkeit geredet. Der weggerollte Stein, so steinhart wie er ist, so muss er beweisen, das Grab ist geöffnet. Das Gefängnis hält nicht mehr. Das ist die zweite, das ist das Besondere in diesem Ostertext, der bei den anderen Evangelisten so detailliert nicht berichtet wird. Das ist das Besondere, was Petrus und Johannes miteinander erlebt haben. An Erfahrung der Wirklichkeit der Auferstehung. So fing es an, dass die zweite Fundsache sind nämlich die Leichentücher. Sie gucken, schauen rein und finden die Leichentücher. Die Leiche ist weg. Nun wäre das ja eine gestohlene Leiche, die man vorher auswickelt. Das ist ja nun absolut widersinnig. Und einer Auferstandene, der sich vorher umzieht, ja, da sind das Leichentuch,
kann man Evangelien lesen. Josef von Arimathia hatte das extra gekauft neu, um Jesus, wie es üblich war, einzuwickeln. Man legte die Toten damals, wie es im Orient bis heute ist, nicht in Särge, sondern packte sie in Tücher. Und dann noch das extra Schweißtuch um den Kopf. Und das lag da alles fein säuberlich. Beim Schweißtuch wird extra gesagt, dass es nicht alles auf den Haufen, wie bei irgendwie Ex und Hopp und weg, sondern fein säuberlich geordnet an besondere Plätze hingelegt. Das gibt's.
Ich muss etwas Wichtiges sagen. Es geht um unsere Mägen. Das Essensfahrzeug kommt nicht durch, weil ein roter Golf mit dem Kennzeichen Fürth W812 den Weg versperrt.
Wunderbar.
Also, wer dieses Auto besitzt, bitte schnell wegfahren, sonst kriegen Sie es mit vielen Menschen hier Probleme.
Sind Sie, womit wir wieder bei den wesentlichen Dingen des Lebens wären. Bertolt Brecht hat schon gesagt, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Deshalb muss auch im Gottesdienst auch die Rangordnung immer gewahrt bleiben. Wo war ich stehen geblieben? Bei den Leichentüchern. Bei den sorgfältig gefalteten Leichentüchern. Da stand kein Auto falsch und mal alles richtig geparkt. Es lag alles, was vom Tod übergeblieben war, sorgfältig zusammengefaltet im Grab. Und das ist total befremdend. Wer will denn das erklären? Wozu denn das? Und dann heißt es von Petrus, dass er hineingeht, sieht die Leichentücher, sieht dann das Schweißtuch, guckt dahin, das wird sorgfältig beschrieben, dass es da besonders daneben lag, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Dann ging auch der andere Jünger hinein. Der Petrus sieht das und kann sich keinen Reim drauf machen. Und dann geht Johannes rein und sah und glaubte. Was heißt das? Was heißt das? Dieser Hinweis, dass Johannes in seinem eigenen Evangelium sagt, dass das der erste Impuls war, in dem ihm aufging, als er die Klamotten dort betrachtete, fast im Dunkeln merkte, was da liegt, dass er kapiert, Jesus ist nicht gestohlen, er ist auferstanden. Es hat etwas begonnen in ihm. Was ist das für ein Glaube, der hier entsteht? Im Morgengrauen des Ostermorgens. Es ist so viel Glaube, es ist so starker Glaube, dass sie Grund genug haben, nicht mehr beim Grab zu bleiben. Sagen, hier haben wir nichts mehr verloren. Das Leben spielt woanders. Er ist auferstanden. Also hier müssen wir jetzt nicht hängen bleiben. So stark ist der Glaube, der in diesem Augenblick entsteht. Und das Zweite ist, es ist so wenig, das ist so schwach, dass es nicht reicht, um da deutlich drüber zu reden. Sie gehen nach Hause, es wird nicht mehr drüber gesprochen. Es reicht nicht, um zu sagen, er lebt und sich gegenseitig einen Schubs zu geben und zu sagen, jetzt gehen wir nach Hause und wecken die anderen und sagen, Schluss mit Schlafen, Jesus. Dazu hat es nicht gereicht. Wir sind mal wieder nach Hause gegangen, vielleicht ins Bett, vielleicht auch nicht, steht ja nicht ausdrücklich da. Warum? Es heißt hier, der Zusammenhang fehlt. Was ist der Zusammenhang? Da ging der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Der Zusammenhang ist ein dreifacher Zusammenhang. Die Schrift, das Wort Gottes, in dem in Gottes Geschichte die Linien der Geschichte Gottes gelegt werden, hin auf den Messias, auf die Schlüsselfigur, der das die Schuld und Tod trägt im Leiden und Sterben der Gottesknecht und bestätigt wird in der Auferweckung von Gott als der Auferstandene. Das Grab ist leer und der Auferstandene begegnet dann den Jüngern. Erst der Maria, dann den Jüngern. Diese drei Dinge bilden den Zusammenhang, in dem der Auferstehungsglaube zur Gewissheit wird. Die Heilige Schrift in ihren Ansagen, das leere Grab als das Signal
Es ist Wirklichkeit. Es geht hier nicht um Deutung, um Gedichte, um Gefühle, um Ausdeutungen in Gedanken. Es geht um Wirklichkeit, die unserem Denken und Zweifeln und Glauben vorgeordnet ist. Und dann kommt die Begegnung mit dem Auferstandenen. Erst bei Maria und dann am Abend lesen wir, erscheint er den Jüngern, sagt, Friede sei mit uns, sie sehen seine Wunden, die Qualitätsmerkmale der Liebe Gottes. Und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen, lesen wir dann später im Kapitel 20. Einer der größten Theologen des 20. Jahrhunderts war der Schweizer Theologe Karl Barth. Und der hat von der Jungfrauengeburt und vom leeren Grab gesagt, sie seien notwendige Zeichen. Das ist interessant. Am Anfang und am Ende sind die Erkennungszeichen für Gottes Wirklichkeit die Windeln und die Leichentücher. Es geht immer um irgendwelche nebensächlichen Textilien. Die Hirten auf dem Hirtenfeld kriegen gesagt, das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt. Als ob Pampers von irgendwelcher Heilsgeschichte ja Bedeutung wären. Und die Jünger entdecken im Grab das abgelegte, zusammengefaltete Leichentuch. Und in einer Zeit, in der viele gesagt haben, ach, das geht doch gar nicht, es kommt doch gar nicht drauf an, ob das Grab nun leer war. Hauptsache Jesus lebt, wie man sagt, Goethe lebt oder Jimi Hendrix lebt und so. Und jeder weiß, die sind alle mausetot. Aber ihr Gedanken gehen weiter und ihr Werk wirkt weiter und in unserer Erinnerung leben sie weiter und nicht wahr? So, jeder weiß, es ist Quatsch. Es ist oberflächliches, übertragenes Gerede, das vor der Wirklichkeit keinen Bestand hat. Und da gibt Gott diese notwendigen Zeichen, wie Karl Barth es genannt hat, ohne die man alles missversteht. Nein, nein, das ist noch nicht die, am leeren Grab, an den Leichentüchern entsteht kein frohmachender Glaube. Der Glaube, der hier entsteht, ist ein erstes Indiz. Aber sie haben etwas Unüberholbares begriffen. Was auch immer jetzt noch kommt, hat mit der Wirklichkeit zu tun, mit der echten Wirklichkeit unseres Lebens. Aber dann kommt das dritte Entscheidende, nicht nur das Hin- und Hergerenne an Ostern, nicht nur die Osterfundsachen sind wichtig, so wichtig sie sind die Osterbegegnungen. Die erste sind mehrere Begegnungen, nämlich die erste Begegnung sind die Engel in Weiß, steht da. Luther sagt in weißen Gewändern, im Griechischen steht aber nur Engel in Weiß, die Boten in Weiß. Manche gehen in Schwarz und manche gehen in Weiß und die gehen in Weiß, das ist das Licht des Lebens. Sie sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Die sitzen Fuß und Kopf, Platz der Bank, wo die Leiche lag. Was bedeutet das? Das Tollste für mich an dieser Engelerscheinung ist, dass die Maria davon überhaupt nicht beeindruckt ist. Denn das heißt von ihr, sie sieht die zwei Engel in weiß, und sie sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen. Das heißt, die ist von den Engeln gar nicht so beeindruckt. Ihr ist die Frage nach Jesus wichtig. Wo ist Jesus? Denn Sie, das ist der Unterschied zu heute. Heute genießen die Engel weit höhere Sympathien als Jesus. Die statistischen Umfragen sagen, dass insbesondere Frauen über 70% an die Existenz von Engeln glauben. Das sind viel mehr als glauben, dass es Gott gibt. Das ist ein richtiger Kult. Und jeder, der ein erfolgreiches Buch schreiben will, in der Spiritualität, schreibt was über Engel. Ich verstehe das. Wir wollen die eigenen Chefs bleiben, aber Bodyguards suchen wir alle. Im Zeitalter der Gefahren brauchen wir Personenschützer. Ne? Und deshalb suchen wir die Engel, aber wir wollen selber die Herren bleiben. Am Chef der Bodyguards sind wir nicht so sehr interessiert. Ist hochinteressant. In einer religiösen Zeit wie der heute, da kann man ans Grab gehen, an Ostermorgen, da hatte die Engel Leben. In Gottes reicher Welt gibt es die Engel. Und die sitzen da auch Wache am Grab,
Aber die Maria in ihrer Sehnsucht nach der Wahrheit, die weiß, worauf es ankommt. Sie sagt, ihr könnt noch ein Dutzend Engel rumhocken. Das Einzige, was ich frage, wenn sie mir die Frage nicht beantworten können, wo ist Jesus? Dann sollen sie mir gestohlen bleiben, die Engelchen in weiß. Das finde ich aber nun fantastisch. Allein deswegen hat Maria Magdalena schon verdient, als erste Auferstehungszeugen weltweit dargestellt zu werden, weil sie in einem Realismus, der bewundernswert ist, uns den Kopf in die richtige Richtung dreht, weg von allem religiösen Brimborium, was heute vornehmerweise Spiritualität genannt wird, hin zu der einen Frage, die das Leben rettet. Wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Dann dreht sie sich rum und dann denkt sie, das ist der Gärtner. Der Mörder ist immer der Gärtner. Es ist der Gärtner. Das ist die Ehrenrettung aller Gärtner, weil die Vermutete so früh auf den Beinen können, es können nur Gärtner sein. Nein, es ist noch etwas tröstlich. Man sagte lange, bis die digitale Fotografie erfunden wurde, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Es gab eine Zeit, in der glaubte man, dass Bilder ein stärkerer Beweis wären als Worte. Heute weiß jeder, der eine Digitalkamera hat, was man mit den Bildern auf dem Computer machen kann, dass jedes Bild eine große Lüge sein kann. Man alles manipulieren kann, man kann andere Köpfe draufsetzen und man kann da Leute in Bilder setzen, die nie an dieser Stelle waren und so. So. Und das ist sehr schwer gewesen, bis wir in der modernen Zeit langsam begriffen, dass die Bilder es nicht sind, bis in die Christenheit hinein. Glaubten und glauben sie heute, dass es nicht das Wort Gottes ist, was rettet, sondern irgendwelche Bilder. Da hocken sie stundenlang vor irgendwelchen Bildern und verachten das Wort Gottes. Und hier in der Auferstehungsgeschichte wird eine Wahrheit deutlich gemacht, die langsam den kritischen Geistern des 21. Jahrhunderts dämmert, dass Bilder keine Wahrheit sind, sondern dass nur ein zuverlässiges Wort und die Wahrheit sagen kann. Sie sieht das Bild und sieht nur den Gärtner und stellt dumme Fragen. Und das ist ja auch wirklich albern, wie sie sagt, wo ist er, ich bringe ihn auch schon wieder her und so. Wie soll das alles sein? Nein. Und dann sagt Jesus, Maria. Und dann hat sie auch nur noch ein Wort, Meister. Das ist nicht mehr die Stunde des langen Geschwätzes. Dass der lebendige Gott der Auferstandenen uns begegnet in einer Weise, die so verwirrend ist, so verwirrend, dass kein Bild uns die Wahrheit vermitteln kann. Aber dann spricht er in unser Herz hinein den Namen Maria. Das heißt, dich, mit dir will ich eine Ich-Du-Beziehung. Dich kenne ich. Du bist mir vertraut. Und sie spricht die Worte der liebenden Anerkennung. Meister, da ist die rettende Verbindung geschlossen. Das ist die rettende Begegnung. Meine Schafe hören meine Stimme, hat Jesus gesagt. Und ich kenne sie. Hier passiert es. Das Einzige, was Klarheit schafft, im Wirrwarr des Halbdunkels, der Lichtgestalten, des Hin- und Hergerennes, der merkwürdigen Vorstellungen, ist das Wort, das der Auferstandene selber in unser Gewissen spricht, mit Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Das ist das große Wort aus dem Propheten, das über dieser Szene steht. Und das über dieser Szene bleibt. Ich habe dich mit Namen gerufen. Und dann gibt Jesus noch zum Schluss den Auftrag. Und das ist so merkwürdig, wie er das sagt. Geht zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Vorher sagt er, berühre mich nicht, heißt, halte mich nicht fest. Nein, klammere dich nicht hier fest. Das ist noch nicht die endgültige Wirklichkeit. Ich gehe zum Vater. Aber das ist nicht ein Wegnehmen. Du verlierst nichts. Wenn er unterscheidet, mein Vater, euer Vater, mein Gott, euer Gott, dann hört sich das an, als ob er das trennt. Warum sagt er nicht unser Vater wie im Vater unser? Nein, es ist keine Trennung. Er sagt ja vorher, sag es meinen Brüdern. Das heißt, den Verrätern, den Versagern, denen die alles falsch gemacht haben, auf deren Wort man sich nicht verlassen kann, die alle weggelaufen sind. Zu denen sagt Jesus, sag es meinen Brüdern. Ich will verbunden sein. Und mein Vater ist ihr Vater. Das schafft Jesus. Mein Gott, der lebendige Gott ist ihr Gott. Es ist nicht trennend, es ist verbindend. Sowohl er der Einzigartige ist, der Mittler ist. Es ist verbindend, meine Brüder. Welche Vergewisserung. Welche Vergewisserung. Und dann schickt Jesus sie los. Das ist der kleine Missionsauftrag. Geh hin zu meinen Brüdern. Erst kommt die innere Mission, dann kommt die äußere Mission. Erst muss es nach innen gesagt werden, hinein in den Nebel von Religion, von Zweifel, von Sorgen. Und was gibt es da für einen Mischmasch im Christentum? Zuerst muss es nach innen gesagt werden. Er lebt und er ruft uns mit Namen. Und er versöhnt uns mit dem ewigen Vater. Erst muss es nach innen gesagt werden. Und Maria Magdalena ist die erste Missionarin im Dienst des Auferstandenen. Geh hin zu meinen Brüdern. Und dann leitet er die zweite Stufe ein. In Galiläa wird er sie senden. Geht hin in alle Welt. Das ist dann die weltweite Mission.